Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands in unserem Podcast Kommunalperspektive. Unser Thema in dieser Reihe, Sie wissen, das ist heute der Abschluss, die dritte und letzte Folge zum Thema. Die heißt noch einmal, wenn die Krise kommt, wie gut sind Deutschlands Kommunen im Katastrophenschutz wirklich aufgestellt? Eine Frage, die spätestens seit dem Ahrtal im Jahr 2021 eigentlich niemanden mehr ernsthaft mit ganz gut beantworten kann, aber die auch, und das ist die unangenehme Erkenntnis der letzten Folgen, seither nicht überall mit der nötigen Konsequenz angegangen wird. Heute aber soll es nicht um Versäumnisse gehen, sondern darum, wie wir erfolgreich in die Umsetzung gehen. Und das machen wir wie immer mit unserer überfraktionellen Diskussionsrunde mit drei Gästen, die ich mir gleich vorstellen. Aber vorher schon mal, schön, dass auch du wieder mit dabei bist, Rebecca. Grüße dich.
Ja, danke Christian, grüße dich auch. Und ja, das Thema ist wirklich eins, wo wir nach zwei Folgen nicht sagen können, wir sind jetzt durch damit. Wir haben in den ersten beiden Folgen schon super viele verschiedene Aspekte besprochen, Strukturen seziert, wir haben über die Warnsysteme gesprochen, über kritische Infrastruktur, über das schwierige Verhältnis Bund, Land, Kommune. Und heute soll es ja nochmal ganz konkret werden, was funktioniert, was scheitert und vor allem auch an wem vielleicht. Und dazu haben wir uns drei Gäste eingeladen, die das Thema aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln kennen. Bei uns ist heute unter anderem Professor Frank Fiedrich. Er leitet seit 2009 den Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit an der Bergischen Universität Wuppertal. Einer der wenigen Lehrstühle in Deutschland, die ziemlich genau das machen oder sich mit genau dem beschäftigen, worüber wir heute reden werden. Herr Fiedrich, Sie waren zuletzt Sachverständiger für die Enquete-Kommission 2 des Nordrhein-Westfälischen Landtags und auch bei der Hochwasserlage 2021 waren Sie mit Wuppertal ja relativ nah dran. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Ja, und bei uns ist außerdem Uwe Fietzek. Er ist Landrat des Landkreises Grafschaft Bentheim in Niedersachsen seit November 2019 im Amt. Herr Fietzek hat in den vergangenen Jahren in der Grafschaft den ersten Bevölkerungsschutztag etabliert, mit allen Bürgermeistern des Landkreises an der Bundesakademie in Ahrweiler trainiert und er hat den Haushalt oder in den Haushalt 2025, und das finde ich bemerkenswert, explizit einen Sonderplan Stromausfall eingestellt. Das verspricht eine Menge Erfahrung auf dem Gebiet. Herzlich willkommen, Herr Fietzek, grüße Sie.
Ja, vielen Dank.
Und unser dritter Gast ist Julia Samtleben. Sie ist Bürgermeisterin der Gemeinde Stockelsdorf in Schleswig-Holstein. Frau Samtleben, Sie sind seit Juni 2018 im Amt und Sie haben in Stockelsdorf etwas aufgebaut, was es in vielen Gemeinden der gleichen Größe noch nicht gibt. Einen eigenen kommunalen Krisenstab mit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine eigene Übung mit der technischen Einsatzleitung Ostholstein gibt es auch, Satellitentelefone und Notfallinfopunkte. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Perspektive. Ganz herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Frau Samtleben, ich würde vielleicht auch direkt mit Ihnen anfangen, weil Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, gerade erst etwa einen Informationstag hatten zur Bevölkerungsvorsorge. Da waren Feuerwehr, ASB und alle weiteren wichtigen Akteure dabei. Und im Vorjahr hatten Sie auch schon mal eine Stabsübung im Mai, glaube ich. Wie laufen solche Termine bei Ihnen ab? Werden die Gefahren generell ernst genommen oder denken Bürgerinnen und Bürger eher, bei uns passiert das eh nicht?
Also es ist tatsächlich so, dass tatsächlich das Bewusstsein für das Thema ist im Moment ja riesengroß. Wir haben gerade am vergangenen Wochenende hatten wir diesen Informationstag, das war im Rahmen des Ehrentages. Wir haben den genutzt als Gemeinde, um Helfer für unsere Leuchttürme zu suchen, weil wir haben eine sehr große freiwillige Feuerwehr. Wir haben fast 400 freiwillige Feuerwehrleute. Die sind eigentlich sehr gut aufgestellt, aber wir brauchen über die Blaulichtfamilie hinaus Leute, die im wirklichen Ernstfall solche Notunterkünfte letztlich besetzen können. Und wir haben diesen Ehrentag, da geht es ja darum, was kannst du für dein Land tun, genutzt, um noch Freiwillige zu Helfer zu finden und im gleichen Zug darüber zu informieren, wie helfe ich mir selbst. Also wir haben so eine kleine Broschüre, die haben wir schon lange, wir haben sie, das ist die alte, die haben wir seit 2022, das Thema Blackout und das ist allgemein, was kann ich tun? Die haben wir damals an alle Haushalte verteilt und ganz viele Leute sind jetzt auch im Zuge der Thematik der Bundesgesetzgebung am Sonnabend, die haben uns am Vormittag wirklich ein bisschen die Bude eingerannt. Wir haben auch ausgestellt, wie viel Lebensmittel braucht man für 3 Tage, für einen Ein-Personen- und für einen 4-Personen-Haushalt, einfach das Bewusstsein zu stärken. So, und wir sind insgesamt, ist das bei uns ganz gut. Wir haben seit diesem kommunalen Krisenstab, glaube ich, seit 2022 sofort im Februar eigentlich gestartet, unmittelbar nach dem Angriff auf die Ukraine. Satellitentelefone hatte ich schon länger, weil wir das irgendwann mal in einem Fall hatten, wo ein Schneesturm angesagt war, haben wir uns gefragt, was können wir machen, dann haben wir die besorgt. Ich bin in solchen Fällen immer so, ich bin dann hands-on, dann gucke ich und dann haben wir halt erstmal 3 Satellitentelefone bestellt. Das war ganz gut, weil 2022 gab es keine mehr. Also da konnte man die nirgendwo beschaffen, eine Zeit lang. Und so ist das so ein bisschen meine Masche. Seit dem Tag mein Krisenstab immer. Und wir haben ganz systematisch alles aufgearbeitet, was wir mit guten, einfachen Mitteln aufarbeiten konnten. Also mein Rathaus ist schon immer notstromversorgt gewesen. Aber wir haben festgestellt, als es hart auf hart kam, wenn wir das Aggregat mal anschmeißen, was wirklich versorgt ist, und haben dann in dem Zuge auch die ganze Straßenbeleuchtung außer Gefecht gesetzt. Also es nützt nichts, nur ein Notstromaggregat irgendwo zu haben. Man muss auch wissen, wie es funktioniert. Damals war die Heizung nicht mit angeschlossen. Also wir haben seitdem das alles systematisch so ein bisschen aufgebaut. Jede Feuerwehr bei uns ist notstromversorgt. Unsere Notunterkünfte auch. Wir haben auch 22, habe ich sofort mich mit dem Thema Feldbetten quasi befasst. Also wir haben relativ viel gemacht. So. Und ich habe das Gefühl, meine Bürger, die fühlen sich dadurch so ein bisschen sicherer. Ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass es eine trügerische Sicherheit ist, weil ich denke, der Herr Professor wird es bestätigen können. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorbereiten. Ne? Also man kann sich Szenarien überlegen, man kann sich überlegen, wo der Krisenstab im das Rathaussaal den Tisch stehen hat, wenn es dann soweit kommt. Aber was dann wirklich passiert, wissen wir nicht. Und das ist, finde ich, das Beängstigende daran. Und ich versuche aber trotzdem immer so viel zu machen, wie ich kann, weil ich versuche immer für all meine 17.500 Bürgerinnen und Bürger zu denken. Und das ging mir so, als der Krieg ausbrach. Das war so, als Corona anfing. Das ist ja letztlich die erste große Krise, die ich erlebt habe. Auch da, ne, das ist ja auch ein Thema, wo man gucken muss, wie resilient ist eine Bevölkerung. Wir haben damals so eine Nachbarschaftshilfeaktion gemacht, dass alle Leute einen Aufkleber auf ihrem Briefkasten kleben konnten, die Hilfe haben wollten. So, also haben wir in die ältere Bevölkerung geschickt. Aber ich versuche mir immer dann, also quasi so empathische Lösungen zu suchen, die letztlich dann meine Gemeinde voranbringen. Und ich gelte immer ein bisschen als Vorzeigekommune, das weiß ich, das gelte ich hier im Landkreis und inzwischen auch überregional. Aber ich finde das ein bisschen beängstigend, weil so viel haben wir dann eigentlich auch nicht gemacht.
Aber immerhin, das Bewusstsein stärken ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz. Frank Friedrich, da nehme ich mal den Wissenschaftler von Uni Wuppertal mit rein. Gleichzeitig sagt Frau Samtleben, möglicherweise ist das alles auch trügerisch. Sie haben im Jahr 2024 in der Stellungnahme an die NRW-Enquete-Kommission geschrieben, dass Teile der Bevölkerung staatliche Institutionen in der Verantwortung zur Hilfeleistung sehen oder Risiken falsch einschätzen. Wenn ich das jetzt mal mit dem zusammenbringe, was Frau Samtleben gerade beschreibt, haben wir in Deutschland nicht irgendwo so etwas wie ein doppeltes Problem? Also die Bevölkerung ist einerseits nicht vorbereitet und andererseits, die möchte gern All-Inclusive-Mentalität des Staates, sprich der Staat tut so, als könne er das alles auffangen.
Ja, da haben Sie einen sehr guten Punkt. Also es ist ja generell, so wie man von Bevölkerungsschutz spricht, ist die Bevölkerung immer irgendwie ein Schutzgut oder wird als Schutzgut betrachtet. Dabei sollte man eher, glaube ich, die Bevölkerung wirklich als auch was Aktives wahrnehmen, die man abholen kann, die man als Ressource nutzen kann. Auf der anderen Seite stehen wir natürlich vor dem Problem, dass die Bevölkerung natürlich auch gar nicht gibt, sondern dass es eigentlich eine vielschichtige Zusammensetzung aus unterschiedlichen Menschen ist, alle mit ihren unterschiedlichen Herkünften, anderen Zusammensetzungen, so dass es eine besondere Herausforderung natürlich für die Kommunen ist, die Zielgruppen entsprechend zu adressieren. Und ich glaube, davor stehen wir irgendwo. Es wurde jahrelang auch im Kalten Krieg das Bild aufgebaut, dass Bevölkerungsschutz bedeutet, die Bevölkerung wird geschützt und dass ein bisschen eine Mentalität entstanden ist, dass Bevölkerung sich auf den Staat verlassen kann. Das ist auch was, was so typischerweise bei Blaulichtmeilen und dergleichen sieht. Da sieht man viele Fahrzeuge, die aufgefahren werden und man demonstriert, man kann für die Bevölkerung sorgen. Und auf der anderen Seite finde ich es da wirklich super, was Frau Samtleben macht, dass sie die Bevölkerung irgendwie abholt und Dinge mit ihnen macht und so wie bei dem Ehrentag, um zu zeigen, ihr seid auch wichtig, ihr könnt daran teilhaben und ihr könnt dabei wichtig sein.
Herr Fizek, da haben Sie doch bestimmt auch was beizutragen. Ich habe gelesen, Sie haben selbst auch gesagt, Sensibilisierung der Bevölkerung, das war früher eher kein Thema, mit dem man sich beschäftigt hat. Jetzt hat sich das stark verändert. Was machen Sie da in der Kreisverwaltung, um die Bevölkerung zu sensibilisieren? Und wenn jetzt bei Ihnen so ein Ereignis stattfinden würde, wie im Ahrtal oder der Stromausfall in Berlin, was denken Sie, wie gut wäre der Landkreis vorbereitet?
Ja, vielleicht zunächst erstmal Gott sei Dank oder schade, die Topografie wie im Ahrtal haben wir hier nicht, an der Grenze zu den Niederlanden, aber das Thema Stromausfall ist bei uns da schon wesentlich präsenter und Hochwasser. Sie kennen ja noch die Bilder aus dem Hochwasser fast flächendeckend in Niedersachsen und das hatte uns seinerzeit auch ereilt. Ich fand gerade diesen von Frau Samtleben diesen Hinweis Ehrenamtlichkeit und bei uns ist auch diese Frage der Ehrenamtlichkeit ein ganz besonderes Gut. Ich will das ausdrücklich sagen und für mich war von Anfang an ein Zusammenführen dieser verschiedenen Einheiten, weil es durchaus auch so diese Situation gibt, dass viele Jahre ja jeder so seinen Bereich abgedeckt hat. Ich denke für uns so ans THW und ich denke an die Feuerwehr, ich denke ans DRK und DLRG spielt bei uns auch eine gute Rolle, dass man die regelmäßig alle zusammenbringt mit allen Ehrenamtlichen. Also dieses einfach mal zu sagen, ach, wir haben jetzt unser Gewissen beruhigt, wir haben auch einen Behörden-Selbstschutztag durchgeführt. Ach, jetzt haben wir erst wieder Ruhe. Ich glaube, das ist etwas, wir müssen das Thema halten und das tun wir dadurch, dass wir auch strategisch mit unserer Politik ganz deutlich bei allen Themen Wirtschaft, Stärkung der Wirtschaft, Stärkung Tourismus, dass wir hingegangen sind und haben gesagt, ein Kernthema mit absoluter Priorität ist das Thema Bevölkerungsschutz. Und wenn man so ein strategisches Ziel hat, dann arbeitet man auch an Maßnahmen dafür und hat ständig das Thema in der Öffentlichkeit präsent. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Bevölkerung und die verschiedenen Bevölkerungsschutzeinheiten, dass wir die zusammenführen und dass wir die in eine Diskussion bringen. Und das ist ja interessant, wenn wir die Bevölkerung fragen, die stellen plötzlich Fragen, wo wir mit einer Scheinprofessionalität sagen, ach, da haben wir jetzt ja noch gar nicht dran gedacht. Also diese verschiedenen Brillen, die da aufgesetzt werden, zusammenzubringen. Und ich halte das auch gerade mit Blick auf unsere Bürgermeister, diesen hervorragenden Part spielen. Wir sind gemeinsam, das war auch so ein Stück weit ein Auftakt, wir sind gemeinsam nach Ahrweiler gefahren, ganz bewusst, um uns Ahrweiler auch noch anzusehen, im wahrsten Sinne des Wortes, um das nochmal von den Bildern her auch nochmal präsent zu machen. Und wir sind alle gemeinsam zurückgefahren und haben gesagt, alle schönen Dinge, die eine Bürgermeisterin, die ein Landrat so im täglichen Leben hat, vorrangig, und das habe ich für mein Verständnis inzwischen entwickelt, es geht vorrangig um Sicherheit unserer Bevölkerung. Alles andere ist auch ein Add-on. Und das Bewusstsein muss erstmal geschärft werden. Es ist schöner, ein Band zu durchschneiden, als irgendwo einen Evakuierungsplan zu erstellen. So ehrlich muss man auch damit umgehen. Oder Notstromaggregat, da schneide ich kein Band durch. Ich will das aber einfach mal so ganz ehrlich nennen. Diese neue Priorität, die ist, glaube ich, wichtig.
Keine Bänder durchschneiden. Ich würde dieses Thema, dieses Stichwort Ehrenamt gerne noch ein bisschen vertiefen. Bei mir in der Kommune haben wir jetzt relativ groß einen Krisenstab aufgestellt aus innerhalb der Verwaltung. Und als ich dann sagte, Mensch, wie wär's denn mit Leuten auch Helfern außerhalb der Verwaltung? Dieses, ja, können wir auch mal drüber nachdenken. Da würde ich Herrn Friedrich gerne nochmal zu sprechen. Sie haben ja in Wuppertal 67 Spontanhelfer waren das, glaube ich, wissenschaftlich begleitet. A, wie sinnvoll ist es, solche, ich sage mal, Spontanhelfer zu haben? Und B, wenn ich jetzt durch eine deutsche Stadt fahre und frage, hey, wer koordiniert bei euch eigentlich die ungebundenen Helfer im Ernstfall? Wie viele können mir wirklich eine belastbare Antwort geben?
Ja, das ist eine spannende Frage, sage ich mal. Erstens ist nicht die Frage, ob man sie irgendwie einbinden soll oder nicht, sondern sie kommen sowieso. Ne? Also es ist eine Tatsache, das kennen wir, sage ich mal, die organisieren sich über soziale Medien. Und gerade in der ersten Zeit, in der die kommunalen Behörden und Einsatzkräfte nicht so helfen können, entwickeln sich da Strukturen, die helfen wollen. Von daher plädiere ich immer dafür, auch im Vorfeld, irgendwie die mitzudenken, sei es durch Strukturen oder was auch immer, und auch in der Kommunikation während einer Krise die aktiv zu adressieren. Also in Wuppertal beispielsweise bei der Flutkatastrophe hat man gesehen, dass sich da Gruppen bilden und dann wurden die aktiv adressiert und gesagt, wenn ihr helfen wollt, kommt zum THW-Standort und helft da und da, da haben wir die und die Aufgaben dafür bereit. Und das Wichtige dabei ist eigentlich auch, dass eine Professionalisierung der Einbindung stattfindet. Also sie müssen sich wertgeschätzt fühlen, sie müssen eingewiesen werden. Also alle die Dinge, die man auch von Hauptamtlichen irgendwie erwartet, dass sie diese Fähigkeiten haben, muss irgendwie parallel durchgeführt werden. Also es ist kein Selbstläufer. Es gibt auch viele Forschungsprojekte dafür. Unglücklicherweise hängt es viel an den lokalen Köpfen, ob sie bereit sind oder nicht bereit sind, eine Unterstützung der Spontanhelfenden mitzudenken. Aber es führt auf die Dauer kein Weg dran vorbei. Die Strukturen bilden sich sowieso. Und von daher, sag ich mal, ist eine andere Form der Bevölkerung. Das sind auch viele, die von außerhalb kommen, die dann helfen wollen. Man muss die einfach mitdenken. Und es gibt auch schon technische Lösungen, die da entwickelt werden, um mit Vorregistrierung und anderen Dingen, um da ein gewisses Bewusstsein bei den Spontanhilfen und auch bei den Einsatzbehörden zu schaffen.
Ah, das mit den Vorregistrierungen, das hatte ich noch gar nicht gehört. Das klingt ja auch spannend. Frau Samtlehm, ich würde noch mal auf das zurückkommen wollen, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Und zwar, dass Sie es eher ein bisschen besorgniserregend finden, dass Sie so als Modellkommune dastehen, mehr oder weniger. Sie würden ja gar nicht so viel machen. Auf der anderen Seite war die Liste dann auch gar nicht so kurz, die Sie vorgetragen haben. Was denken Sie denn, woran das liegen könnte, dass es in anderen Kommunen weniger passiert? Ist das eine Frage des Geldes oder des Personals oder muss man mal betroffen gewesen sein? Oder wie erklären Sie sich, dass Sie da vielleicht weiter sind?
Also ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich bin, glaube ich, weiter, weil ich so ein bisschen innerlich getrieben bin, weil ich mich immer mit, ne, ich versuche mich immer reinzuversetzen, was könnte passieren, wenn mir sowas passiert. Also das Ahrtal ist natürlich auch ein Beispiel. Es waren ja auch viele, ich habe, glaube ich, alleine 4 von meinen Feuerwehrführern waren im Ahrtal im Einsatz, ne? Und das war sehr katastrophal gelaufen. Also, ne, wie der Einsatz koordiniert war dann vor Ort, die haben mir auch berichtet. Aber ich glaube, vielfach liegt es am Geld, es liegt an den Haushalten. Ich habe viele Dinge einfach mit Bordmitteln so ein bisschen unterm Radar angeschafft. Wir haben die Notstromaggregate, haben wir nicht über die Feuerwehr angeschafft, weil die gleich 4-mal so teuer sind, wenn da Feuerwehr draufsteht. Also ne, wir haben die dann vom Landmaschinenhandel erstmal eingekauft, ohne großartig aufzuschreiben. Das war noch so ein bisschen darunter und wir haben viel Dinge einfach so ein bisschen hands-on aus dem laufenden Haushalt. Wir sind jetzt nun auch keine ganz arme Gemeinde, muss man sagen, aber ich habe viel einfach erstmal gemacht, weil ich 2022 gesagt habe, das muss jetzt sein. Wir sind auch, also wir haben schon lange eine Handlungsempfehlung, Stromausfall, die hatten wir schon vor meiner Zeit, die ist eher von der Feuerwehr. Wir haben ein großes Umspannwerk in Stockelsdorf im Bau, eins der größten in Schleswig-Holstein oder sogar in Deutschland, glaube ich. Und wir hatten vor 8 Jahren einen großen Stromausfall, der war im Mai, da war schönes Wetter und trotzdem sind da Leute in Fahrstühlen stecken geblieben und all solche Dinge. Und man weiß natürlich nicht, wenn es jetzt mal schlimmer kommt, kann ja alles passieren. Also das ist so, ja, also ich glaube, so ein bisschen, ne, bin ich von der Situation hier auch getrieben. Und vielen war das aber auch nicht bewusst. Ich weiß, 2022, wir wissen, wann der Krieg begonnen hat in der Ukraine, das Thema Energieversorgung war relativ schnell ein Thema. Und ich war im November 2022 bei meinem Landrat und da kamen irgendwie die Mitarbeiter des Kreisordnungsamtes aus Kiel zurück von der Landesregierung, waren total aufgescheucht. Da hatte man das Szenario, wir brauchen jetzt Leichensäcke, weil ein großer Blackout kommt und dann alle sterben. Und die Fragen, die dargestellt wurden, die hatte ich tatsächlich schon im Frühjahr davor. Da hatte ich mich gefragt, was passiert, wenn in meinem Altenheim mit Wachkoma-Patienten die Stromversorgung ausfällt. Ich weiß es, dann fährt mein eines Notstromaggregat dahin und versorgt es. Aber warum muss das Altenheim sich nicht selber versorgen? Das ist inzwischen, ist es passiert. Die müssen, glaube ich, 3 Tage klarkommen. Aber ein Grund, ja, sind Ressourcen, glaube ich, ne, Mitarbeiter. Ich habe meine Mitarbeiter mitgezogen. Ich habe meinen Krisenstab, ist auch nicht nur mit Mitarbeitern, ne? Also wir arbeiten mit Polizei, Roten Kreuz, Feuerwehr, unseren eigenen Gemeindewerken. Die sind für die Wasserversorgung zuständig. Also das auch immer, ich habe mal mit einem großen deutschen Wasserversorger, einem der größten, gesprochen. Die hatten damals keine Notstromversorgung vor 5 Jahren, ne? Also eine große deutsche Stadt. Und wir, ne, wir arbeiten da immer alle zusammen, wir arbeiten stetig. Was bei uns ein größeres Thema ist, ist noch Abwasser. Also dafür sind wir zuständig. Auch das muss man natürlich mit bedenken, wenn der Strom ausfällt. Wo kommt das Wasser hin, wenn man irgendwie 50 Pumpanlagen hat? Inzwischen kriegen wir auch das hin. Aber ja, das, wir haben uns früh versucht, diese Gedanken zu machen. Aber eigentlich ist es für mich klar gewesen, dass sich jeder diese Gedanken hätte machen müssen.
Und man tippt es gerade schon jetzt, wenn es sein muss, ab in den Baumarkt, weil am Ende ist es eine Frage des Geldes. Herr Fizek, Sie haben eine Grafschaft Bentheim im Haushalt des vergangenen Jahres, Rekorddefizit 31 Millionen Euro, muss man auch mal dazu sagen, einen Sonderplan Stromausfall als Schwerpunkt durchgesetzt. Also sprich, richtig Geld eingestellt. Sagen Sie mir, mit welchen Argumenten überzeugen Sie einen Kreistag, der gleichzeitig Schulen, Straßen, Sozialleistungen und all das finanzieren muss und massiv im Minus liegt?
Ja, ich mag es fast gar nicht sagen. Es war gar nicht so schwer. Wir waren, manchmal hat man das ja in Krisensituationen oder Lehren aus Krisen. Ich habe gerade von der Hochwassersituation gesprochen. In der Nachbarschaft hatten wir vor einigen Jahren den Moorbrand im Emsland gehabt, wo auch Kollegen von der Feuerwehr im Einsatz waren. Wir haben gerade aktuell, legen wir Leitstellen zusammen und fusionieren Leitstellen, immer unter der großen Überschrift, sehr gut gewappnet zu sein für Ernstfall und für Notfälle, so dass ich auch ein Stück weit mit Stolz sagen kann, wir haben politisch inzwischen, ich sprach gerade mal von strategischen Entscheidungen, die habe ich natürlich der Politik auch gegeben zur Verabschiedung und habe gesagt, das Thema Krise ist mit die vornehmste Aufgabe einer Kommunalverwaltung, beginnt beim Landrat oder beim Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Und das war sehr schnell auch verstanden, auch mit Blick auf diese Erfahrung aus den Krisen, die wir hatten. Und bewusst habe ich dann Maßnahmen, Sie sprachen gerade den Plan an für längerfristige Stromausfälle, wenn man in so einem Defizithaushalt ist, für etwas, wovon man zunächst erstmal nichts hat, 180.000 Euro auf den Tisch zu legen, auf der anderen Seite womöglich 1.000 Euro bei einem Sportverein oder einer kulturellen Einrichtung zu streichen, dann ist das schwer. Auf der anderen Seite hat Politik auch verstanden, dass man mit dem Argument, es geht um eure Sicherheit, liebe Bürger und Bürgerinnen, es geht um eure Sicherheit, dass dort auch keine politische Angst bestehen muss. Nein, es wird ausdrücklich als Positivum gesehen. Und man muss ja ehrlicherweise dann auch sagen, das Ganze darf, in Klammern muss, auch über entsprechende Nachrichten und begleitende Botschaften, ob das Social Media ist oder wie auch immer, regelmäßig an die Bevölkerung herangebracht werden. Was tut deine Kommune, was tut dein Landkreis, damit es dir im Krisenfall hilft und du einen Anlaufpunkt hast. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen.
Mhm. Herr Friedrich, jetzt scheinen Herr Fizek und Frau Samtleben ja relativ gewahr zu sein, sich der Situation, der Notwendigkeiten. Was ist denn so die Erfahrung, die Sie insgesamt mit den Kommunen machen, wenn Sie sich mit kommunalem Katastrophenschutz beschäftigen? Ist das, spiegelt das wider, wie die Kommunen generell in Deutschland aufgestellt sind, oder was sind Ihre Erfahrungen da?
Ja, also ich möchte gerade noch mal so kurz vorher auf zwei Punkte eingehen. Einmal, was so Frau Samtleben gesagt hat, im Prinzip, dass Risiko- und Krisenmanagement und auch Fehlerkultur und dergleichen wirklich Chefsache sein muss. Und dann funktioniert es auch. Also sozusagen, das kennen wir auch aus der Forschung, aus unterschiedlichen Organisationsforschungen. Wenn das von oben herab gelebt wird, dann besteht auch die Möglichkeit, das Ganze auch umzusetzen. Von daher ist das ein wundervoller Ansatz. Und auch was Herr Fizek gesagt hat, sozusagen, dass wir gerade ein Zeitfenster haben, wo Dinge möglich sind. Früher haben wir immer gesagt, there's no glory in prevention. Das gilt auch immer noch irgendwie. Aber ich denke, dass die letzten Krisen gezeigt haben, wir müssen handeln. Und ich sehe auch die Bereitschaft beim Krisenmanagement bei ganz vielen Kommunen, dass da was gemacht werden muss. Also das Wissen ist vorhanden, aber viele stehen auch vor der Frage, wie kann ich das machen? Und von daher, sage ich mal, wir bearbeiten beispielsweise gerade ein Projekt Krisenfit, heißt das. Da wollen wir so ein Selbstevaluationstool entwickeln für Kommunen, die dann ihre Krisenfestigkeit entsprechend selbst messen können und damit auch besser werden können. Ich glaube, da ist noch großer Wunsch da, irgendwie besser zu werden. Die Bereitschaft ist da. Es fehlt an Geld und Ressourcen natürlich auch, Dinge politisch durchzusetzen. Da ist es nicht immer so wie bei Herrn Fizek oder Frau Samtleben. Da sind dann andere Herausforderungen. Wir haben Kommunen, die sehr starke finanzielle Knappheiten haben, Ressourcenknappheiten, auch personeller Art, wo Dinge einfach schwierig sind in der Umsetzung. Aber ich glaube, das Bewusstsein ist wirklich sehr groß geworden und wir machen gerade, wenn auch langsam, Schritte vorwärts, die uns allen dabei helfen, als Gesamtgesellschaft oder auch als Land krisensicherer zu werden.
Mhm. Herr Fizek, ich würde noch mal auf eine Geschichte eingehen, die Sie gemacht haben. Sie haben in Ahrweiler an der Bundesakademie 2 Tage mit all Ihren Bürgermeistern verbracht. Was ist das, eine Art Crashkurs? Muss so etwas verpflichtender Bestandteil möglicherweise sein, bevor jemand das Amt überhaupt antritt? Oder wären Sie für so eine Art Führerschein Bevölkerungsschutz für Wahlbeamte? Oder wie kommen wir dem näher? Warum haben Sie das gemacht?
Also ich will ganz ehrlich sein, zunächst haben wir festgestellt, die Hauptverwaltungsbeamten festgestellt, Mensch, wir müssten mal wieder was zusammen machen. Und damit meine ich nicht irgendwie eine fröhliche Tour, sondern dass wir uns mal wieder die Zeit nehmen, gemeinsam strategische Ausrichtungen vorzunehmen und zu diskutieren. Und dann entstand sehr schnell der Gedanke, ist das nicht ein Thema, was uns mindestens zusammenführt, das Thema Krise? Und wir waren über Flüchtlingskrisen, waren wir auch geprägt, auch mit Erfahrungen, die man gesammelt hat, nicht nur positive, auch das darf man ehrlicherweise sagen. Und dann, das ist ein Thema, das führt uns zusammen, das bringt uns in die Kommunikation. Lass uns nach Ahrweiler fahren und wenn wir das dann mit entsprechenden Inhalten unterlegen können, begleitend durch die Akademie, dann ist es umso besser. Aber auch die Diskussion in den Pausen, die war enorm wichtig. Wo steht ihr denn? Was habt ihr schon? Kennen wir ja gar nicht. All diese Diskussion, ich habe gerade mal dieses Thema der Telefone, das ist so auch aus dieser Zusammenkunft dort entstanden. Und wenn Sie fragen nach einem Führerschein, ich bin auch hier ganz ehrlich, über die Krisen der letzten Jahre bin ich persönlich erst tiefer in die Thematik eingestiegen. Man hat immer gelebt, betrifft uns nicht. Und wir sind ja eines Besseren belehrt worden. Und wenn man dann tiefer einsteigt, dann wird einem im Nachhinein wird einem nochmal richtig bewusst. Und man könnte manches Mal denken, du hättest vor 15 Jahren schon viel tiefer drinstecken müssen. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Ja, auf Ihre Frage. Ich finde, das ist für Hauptverwaltungsbeamte, ist das ein Muss. Wie man das gestaltet, das ist eine zweite Frage. Aber ich glaube, es sollte fester Bestandteil sein, weil nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit ist das Thema Krise nicht ausgestanden, sondern wird noch stärker uns fordern.
Mhm. Das würde mich auch schon zu meiner letzten Frage bringen, die ich einmal an alle stellen würde. Was ist denn jetzt mit einer Kommune, die wirklich noch recht am Anfang steht, was den Katastrophenschutz angeht, beziehungsweise den auf bessere Füße stellen möchte? Was sind die ersten Stellschrauben, an denen man drehen muss, um den Katastrophenschutz besser aufzustellen? Herr Friedrich, vielleicht möchten Sie einmal beginnen.
Ja, also ich glaube, an allererster Stelle steht erstmal eine Bestandsaufnahme. Wo stehe ich überhaupt? Wie gut bin ich aufgestellt? Weil wenn man die Frage stellt, können die Leute das häufig gar nicht so genau beantworten. Ich glaube, ein Punkt, der künftig eine größere Rolle spielen wird, ist auch der Punkt der Katastrophenschutzbedarfsplanung beispielsweise, die in NRW wahrscheinlich verpflichtend auch kommen. Also dass man im Prinzip so eine Gap-Analyse macht mit den Fähigkeiten, um dann so einen strategischen Plan aufzubauen. Das wäre für mich tatsächlich der erste Schritt und dann natürlich so begleitende Maßnahmen, Krisenbewusstsein einerseits in Verwaltungsstrukturen zu schaffen, mit Maßnahmen, wie Herr Fietzek das gesagt hat, und natürlich auch mit der Bevölkerung in Kommunikation zu kommen. Das ist keine einfache Antwort, weil es sind mehrere Stellschrauben, aber ich glaube, man muss erstmal wissen, wo man steht, um die anderen Fragen beantworten zu können.
Noch mehr Stellschrauben, vielleicht Frau Samtleben, was würden Sie sagen, was sind die ersten Dinge?
Also, ich hätte jetzt auch gesagt, man macht eine Bestandsaufnahme, aber tatsächlich ist es auch einfach wichtig, dass man sich bewusst ist. Also das war für mich wichtig und das war vielen nicht bewusst, das ist ja eigentlich kein Katastrophenschutz, den wir als Kommune machen, weil für den Katastrophenschutz ist der Kreis zuständig. Aber alles darunter, also nach meiner Definition, sind wir. Und eine Krise, eine Katastrophe wird in Deutschland ungefähr einmal pro Dekade erklärt. Das heißt, alles andere darunter ist doch kommunale Aufgabe. Und das war uns allen, glaube ich, als ich ins Amt kam und meinen Kollegen, uns war das, bis man sich intensiv damit beschäftigt hat, nicht bewusst. Und deswegen ist das Thema auch wirklich wichtig, dass man entsprechend sich fortbildet. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass das Bewusstsein da ist, dass man im Zweifel ist man erstmal auf sich allein gestellt. Das ist immer so mein Gedanke. Und von dem Gedanken habe ich meine Bestandsaufnahme gemacht. Ich habe geguckt, was habe ich, was könnte ich machen und wer hat was wie gemacht. Also ich finde, Best Practice ist da auch immer ein ganz wichtiges Thema. Ich bin ja auch lange oder bin immer noch im Netzwerk Junge Bürgermeisterin aktiv und da haben wir immer so eine Best Practice Gruppe und da hat zum Beispiel einer mal gesagt, ja, ich habe Starlink. Habe ich gedacht, ja, geil, Starlink ist ja super. Damals funktionierte Starlink bei mir noch nicht. Jetzt fragt man sich, ob man das nutzen will oder nicht im Strom, aber wir werden es jetzt auch einführen, einfach noch, um noch ein Backup zu haben. Und das sind halt alles Dinge, also ich glaube, man macht eine Bestandsaufnahme, man ist sich bewusst, ich bin im Zweifel auf mich alleine gestellt, man guckt, dass man die Bevölkerung zur Selbsthilfe auffordert und dann muss man eben gucken, wo kann ich eine Notunterkunft einrichten? Das ist, glaube ich, erstmal so ein Punkt, wo Notfallinfopunkte haben wir jetzt, glaube ich, inzwischen alle, das ist irgendwie verpflichtend über die Kreise gekommen, also dass uns die Möglichkeit gibt. Und dann würde ich es gut finden, wenn es so ein bisschen, also wenn es eine vernünftige, das ist ja immer das Thema im föderalen Staat, wenn es eine Möglichkeit gäbe, größere Beschaffungen quasi von oben, vom Bund, vom Land zu organisieren, dass nicht jeder alleine sich überlegt, welches Notstromaggregat er kauft, das ist so ähnlich wie bei der Digitalisierung, sondern da würde ich es gut finden, wenn es so eine vernünftige Beschaffungsplattform zu dem Thema gäbe, dass man so ein bisschen so ein Katastrophen-Krisenvorsorge-Shop hat, damit auch die, die noch nicht so weit sind, irgendwie die Möglichkeit haben, schnell irgendwie Strukturen aufzubauen. Und dann sind natürlich solche Handlungsempfehlungen, wie gesagt, wir haben die für Stromausfall, man muss natürlich gucken, wir hatten jetzt auch ein riesen Unwetter, Regenereignis, Starkregen, da stand auf einmal die ganze Gemeinde unter Wasser. Wir haben eine Starkregen-Gefahrenkarte, was nützt einem in dem Moment, wo der Regen da ist, auch nichts. Und wir schreiben jetzt für alle Bereiche letztlich so eine Handlungsempfehlung, die uns einfallen. Aber ja, man hat ja auch das Thema, jetzt hatte ich am Wochenende bei der Infoveranstaltung wieder das Thema Bunker, ne? Also das ist ja die nächste Frage, die, ne, kommt, dass der Op-Plan Deutschland vorgestellt wurde, habe ich auch den Herrn von der Bundeswehr aus Schleswig-Holstein gefragt, wie viele Bunkerplätze man denn bräuchte. Dann ist jemand aus dem Kreistag aufgestanden und hat gesagt, jetzt mach doch nicht so eine Panik. Ich wollte einfach nur wissen, was sozusagen die Faustformel ist. Ne? Man sagt irgendwie bei Notunterkünften 1 bis 3% der Bevölkerung. Bei Bunkern ist es so ähnlich. Ich glaube, Finnland hat 80% der Bevölkerung, die sie im Bunker unterbringen kann. Und dann fragt man sich, braucht man heute noch Bunker, ne? Beim Drohnenkrieg? Ich weiß es nicht. Aber natürlich muss man sich auch sowas mal überlegen. Braucht man noch Schutzräume darüber hinaus? Und ich glaube, gut wäre, wenn es sozusagen eine Empfehlung von oben gäbe für die Kommunen, die dann schneller eine Struktur aufbauen können, weil schon was da ist. Und das würde ich mir wünschen, so, dass nicht jeder sich die Gedanken neu macht und dann natürlich nach das Prinzip, was wir als Kommunen wieder sagen müssen, wir haben alle kein Geld, wenn der Bund jetzt sagt, ihr müsst euch stärker um das Thema Katastrophenschutz und Krisenvorsorge kümmern, dann soll er nicht nur den Shop bereitstellen, sondern auch irgendwie die Mittel.
Quasi Stellschrauben für Kommunen, Länder und Bund gleichzeitig. Genau. aus Landkreisperspektive bleiben da noch Stellschrauben? Wurde etwas noch nicht gesagt, Herr Fizek?
Vielleicht noch mal, ich gerade was Frau Sandleben, das hat mich gerade so ein bisschen, ich habe ein bisschen geschluckt, diese Stimme, die sagt, macht doch keine Panik. Wir machen auch keine Panik. Wir machen unseren Job. Ich will das mal ganz deutlich sagen. Und wer heute nicht bereit ist und noch nicht so weit ist, dass wir eine Resilienz herstellen, soweit wir das überhaupt können, da muss ich so deutlich auch sagen, der hat seine Aufgabe, egal ob auf der gemeindlichen oder auf der Kreisebene, nicht richtig verstanden. Wir haben andere Prioritäten und deswegen solche Aussagen mit macht doch keine Panik kann man, glaube ich, heute nicht mehr so beantworten. Das vielleicht vorab. Ganz konkret aus meiner Sicht, wir haben auch das Thema, gerade klang das mal an, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz. Ich habe ganz bewusst an den Anfang nicht die Fragen von finanzieller Belastung gestellt. Die Fragen kommen, das ist keine Frage oder ist kein Thema, aber dass wir die Bürgermeister ausgehend vom Landkreis eingeladen haben und das Thema besetzt haben. Erstmal, wir versuchen abzustimmen, wo stehen wir. Im nächsten Schritt die Blaulichter alle an einen Tisch zu holen, nicht einzeln. Und ich glaube, das ist vom Verfahren her, ist das der richtige Weg. Ich will mal das Bild von in einem Boot zu setzen, hoffentlich nicht beim Hochwasser. Das ist, glaube ich, das richtige Bild. Hier, jeder macht sein Ding. Es ist so wichtig, Kommunikation im Zweifel zu wissen, wer sitzt da auf der anderen Seite des Telefons, wenn es hoffentlich funktioniert. Das ist so wichtig. Und deswegen Schritt 1, Bürgermeister, Bürgermeisterin, Schritt 2, Blaulichter an einen Tisch. Ich glaube, das wäre erstmal ganz konkret der richtige Weg.
Sagt Uwe Fizek, der Landrat der Grafschaft Bentheim. Er war im Gespräch mit der Bürgermeisterin aus Stockelsdorf, Julia Sandleben, und von der Uni Wuppertal war bei uns Frank Friedrich. Tja, drei Perspektiven, ein gemeinsames Ziel. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Wissenschaft, Gemeinde, Landkreis sind sich in einem einig, habe ich vernommen. Wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten, aber wir sind unterwegs. Bleibt also die Frage, der Weg ist das Ziel. So können wir es, glaube ich, sehen. Herzlichen Dank an Sie.
Dankeschön.
Dankeschön. Ja.
Auch von mir ganz herzlichen Dank. Und damit verabschieden wir uns nicht nur von den Gästen heute, sondern auch von unserer Reihe, wenn die Krise kommt. Drei Folgen, die uns hoffentlich Stoff zum Nachdenken und auch zum Anpacken gegeben haben. Wer die ersten beiden Folgen noch nicht gehört hat, kann gerne jetzt noch reinhören. Es lohnt sich. Wir haben viel über die Strukturen und die Warnsysteme gesprochen.
Ganz genau. Ja, und Sie können natürlich zusätzlich auch noch mal woanders reinhören, wenn Sie sich weiter mit Katastrophenschutz beschäftigen möchten. Unsere Webinarreihe Sicherheit um 6. Schauen Sie da mal rein bei kommunal.de auf unserer Seite. Auch dazu gibt es eine ganze Menge Informationen und noch einiges an Webinaren, wo Sie vielleicht das eine oder andere noch lernen können.
Ganz genau. Dann noch der kurze Hinweis. Unser Podcast kommt immer am ersten Mittwoch im Monat, wobei wir jetzt im August eine kleine Sommerpause machen werden. Das heißt, wir sind wieder im September dabei. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne, bewerten Sie uns. Das hilft uns immer weiter. Ja, und hören Sie gern wieder rein.
So machen wir das. In diesem Sinne, bleiben Sie hören. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.